Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist in diesen bisher 5 Predigten. Das waren die ersten 3, die wir hatten. Der erste Turnus vor den Frühlingsferien. Jesu Hingabe lässt ihn dienen. Das war Raphael, der dazu gepredigt hat. Dann Stefan am Sonntag darauf, Jesu Hingabe an die sozial Schwachen. Und danach Jesu Hingabe in die Beziehung zu seinem Vater, wo wir über das Gebet nachgedacht haben. Und dann sind wir nach den Frühlingsferien weitergefahren. Jesu Hingabe, die Wunder wirkt, wieder von Raphael, letzten Sonntag von Stefan, der Geld verschenkt hat. Jesu Hingabe von Besitz und Reichtum. Ich weiß nicht, was diese Predigten in dir ausgelöst haben, was du persönlich mitgenommen hast, wo du ermutigt wurdest. Ich möchte dich ebenfalls ermutigen, halt daran fest, diese Veränderungsprozesse, die Gott vielleicht eingeleitet hat in deinem Leben, weiterzugehen. Und wir schließen heute mit dem letzten Thema der Serie ab. Jesus kämpft um Reinheit. Und damit wir wieder etwas mitnehmen dürfen für uns, von diesem Kampf, den Jesus für uns kämpft, möchte ich gerne für uns und für diese Predigt beten. Jesus, wir bitten dich um deine Hilfe, dein Wort zu verstehen. Dass du uns offene Herzensohren gibst, zu hören, zu verstehen. Und wir bitten dich, dass du unsere Herzen veränderst und du sagst in deinem Wort, du bist es, der Willen und Vollbringen schenkt. Und da wollen wir dich beim Wort nehmen, auch für die heutige Botschaft. Amen. Ja, Ueli hat es angetönt. Wie stellst du dir denn Jesus vor? Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir einen Jesus, der die Menschen geliebt hat. Er ist den Menschen liebevoll begegnet. Er hat den Menschen eine zweite Chance gegeben. Er hat sie nicht verurteilt. Es ist der Mann, der gesagt hat, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ich denke, das ist so das Bild, was die meisten von uns von Jesus haben, wie er aufgetreten ist, wie er sich verhalten hat. Es gibt allerdings auch Bibelstellen, die zeigen uns einen ganz anderen Jesus. Einen Jesus, dessen Verhalten bei den Menschen angeeckt ist. Er hat sie vor den Kopf gestoßen. Er hat provoziert und er hat sich selbst dadurch in Gefahr gebracht. Und um eine solche Bibelstelle soll es heute Morgen gehen. Wer mitlesen möchte, der darf Johannesevangelium Kapitel 2 aufschlagen. Wir lesen dort ab Vers 13. Es ist die Geschichte der Tempelreinigung. Johannes Kapitel 2, ab dem 13. Vers. Kurz bevor die Juden ihr Passafest feierten, ging Jesus nach Jerusalem hinauf. Im Vorhof des Tempels stieß er auf die Händler, die ihre Rinder, Schafe und Tauben zum Verkauf anboten, und auf die Geldwechsler, die an ihren Tischen saßen. Da machte er sich aus Stricken eine Peitsche und trieb sie alle mit ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk hinaus. Er schüttete das Geld der Wechsler auf den Boden und stieß ihre Tische um. Und den Taubenverkäufern befahl er, schafft das alles weg, macht aus dem Haus meines Vaters kein Kaufhaus. Ich habe euch von diesem Jesus auch noch ein Bild mitgebracht, wie dieser Jesus ausgesehen haben könnte. Johannes beschreibt uns an dieser Stelle die erste Tempelreinigung durch Jesus. Warum die erste Tempelreinigung? Die anderen 3 Evangelisten berichten ebenfalls von einer Tempelreinigung, jedoch erst zu Beginn der Karwoche, also kurz bevor Jesus gekreuzigt und auferstanden ist. Johannes nimmt sie an den Anfang des Wirkens von Jesus in Kapitel 2 und sie ist auch nicht ganz identisch mit den anderen Schilderungen. Wir haben offensichtlich 2 Tempelreinigungen. Eine zu Beginn des Wirkens Jesu und eine zum Ende des Wirkens Jesus. Finde ich ganz eine spannende Tatsache. Was geschieht jetzt hier also genau in dieser Tempelreinigung? Wir stehen kurz vor dem Passafest. Das Passafest ist das Fest, wo die Juden gedenken an ihren Auszug aus Ägypten. Das Passafest, was dann für uns zum Abendmahl umgemünzt wurde, was wir heute auch noch feiern dürfen. Und das wurde in ganz Israel, in jedem jüdischen Haushalt gefeiert. Aber gemäß dem Gesetz von Mose war es nicht erlaubt, irgendwo im Land Judäa oder Galiläa zu opfern. Das durfte man nur im Tempel. Also die Passahlämmer wurden im Tempel geschlachtet. Und den Männern war geboten, für dieses Fest nach Jerusalem zu ziehen. Die Frauen durften, auch die Kinder durften, aber sie mussten nicht. Die Männer, die mussten. Und Jesus als gottesfürchtiger Jude, der ist mit vielen anderen Tausenden von Juden nach Jerusalem gezogen, um dort das Passa zu feiern. Die Ausleger berichten uns, dass da 80.000 Pilger gekommen sind. Andere schreiben von Hunderttausenden von Pilgern. Einer schreibt sogar von Millionen von Festpilgern. Und alle kommen zusammen in diesem Jerusalem, was normalerweise ungefähr 40.000 Einwohner hatte. Da war etwas los. In Jerusalem angekommen, geht Jesus in den Tempel und das, was er dort antrifft, bereitet ihm nicht wirklich Freude. Was trifft er an? Das sind Händler, welche Opfertiere anbieten zum Verkauf. Eigentlich eine gute Sache. Stellt euch vor, ihr seid Juden, die kommen aus dem hohen Norden von Israel oder vielleicht sogar aus Kleinasien und ihr pilgert nach Jerusalem und ihr müsst euer Schäfchen mitnehmen. Das ist eine mühsame Reise. Wie gut ist es doch, kann man im Tempel das Schaf kaufen. Und dann waren da die Geldwechsler. Es ist so, dass man Tempelsteuer bezahlen musste. Und seit Nehemia war es so, dass die Tempelsteuer jährlich bezahlt wurde. Also hat man diesen Moment, wenn man sowieso nach Jerusalem kam, genutzt, um die Tempelsteuer zu bezahlen. Nun war es nicht erlaubt, diese in der gängigen Währung zu bezahlen. Stellt euch diese römischen oder griechischen Münzen vor. Da waren immer Bilder von Gottheiten oder im Falle der römischen Münzen der Kaiser drauf, der ja auch als Gott verehrt wurde. Und das war keine legitime Münze, um die Tempelsteuer zu bezahlen. Also musste vor Ort gewechselt werden in den tyrischen Silberschekel, auch Tempelschekel genannt. Das war die einzige Währung, die erlaubt war, um diese Tempelsteuer zu bezahlen. Also auch diese Wechsler waren eine gute Institution, dass man vor Ort die Tempelsteuer bezahlen konnte oder spenden konnte. Und das fragt oder bringt nun die Frage, warum eskaliert Jesus dermaßen hier? Es war eine gute Sache, diese Händler, diese Geldwechsler. Wo liegt das Problem von Jesus? Das Problem von Jesus liegt darin, dass das Ganze hier im Tempel geschieht. Es war nicht direkt beim Hauptgebäude des Tempels, aber im Vorhof der Heiden, der gehörte zur ganzen Tempelanlage. Der Vorhof der Heiden war der einzige Ort, wo die Heiden, also die Völker, die nicht zu den Juden gehörten, Gott Israels anbeten durften. Und dort wurde dieser Marktplatz eingerichtet. Und das ist es, was Jesus stört. Er sagt, warum macht ihr das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus, zu einem Marktplatz? Ein Bericht aus damaliger Zeit spricht von einem Händler, und jetzt aufgepasst, ich finde den Namen super, ein Händler namens Baba Ben Butta, und der brachte eines Tages 3000, was waren Schafe, 3000 Schafe aufs Mal in diesen Vorhof. Stellt euch dieses Geblöke vor, diesen Geschmack, diese Hinterlassenschaften auf dem Boden im Tempel Gottes, und das war nur ein Händler. Da waren noch all die anderen Händler, da waren noch all die Geldwechsler. Jeder pries seine Ware zum besten Preis an. Das war ein richtig gehender Basar, der im Tempel Gottes stattgefunden hat. Das hatte nicht mehr den Anschein eines Gotteshauses. Und genau das ist es, was Jesus kritisiert. Das ist das Haus meines Vaters und ihr macht ein Kaufhaus daraus. Das geht doch nicht. Das wäre ein Ort der Gegenwart Gottes. Und nun ist es ein Ort der Gegenwart des Händlergeistes. Bei der zweiten Tempelreinigung, Jahre später, verschärft Jesus diesen Vorwurf sogar noch und sagt, das sollte ein Gebetshaus sein. Und ihr, was macht ihr daraus? Eine Räuberhöhle. Eine Räuberhöhle ist ein Ort, wo sich Gesindel und Verbrecher wohlfühlen, aber nicht Leute, die zum Gottesdienst kommen wollen. Das ist der Vorwurf, den Jesus hier vorhält. Das ist es, was aus diesem Tempel gemacht wurde, wenn man etwas genauer hinschaut. Der Markt war nicht mehr als Hilfe für die Pilger gedacht, sondern er war dazu gedacht, die Pilger auszunehmen. Wir wissen von den Geldwechslern, dass die ihre Vorrangstellung hier genutzt hatten, um einen lohnenden Verdienst herbeizuführen. Die Wechselkurse konnten sie nach Belieben diktieren, dominieren. Die hohepriesterliche Familie verdiente kräftig mit, weil sie Gebühren verlangten von diesen Geldwechslern. Es ist ja so, dass all die Leute, die kamen mit ihren eigenen Schafen und Tieren zum Opfern, die mussten sie den Priestern zeigen und dieser nahm das Tier ab und schaute, dass es wirklich ein reines Tier war. Man durfte nur reine Tiere opfern, da gab es ganz klare Richtlinien. Und zu dieser Zeit war die Priesterschaft unter dem Hohepriester Hannas korrupt geworden. Das heißt, die Chance war groß, dass es hieß, sorry, die Schäfli, das hat einen Herzfehler. Dein Schaf darf nicht geopfert werden. Es ist nicht rein. Wenn das geschehen ist mit deinem Schaf, dann hattest du zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst nach Hause und holst dein nächstes Schaf. Wenn du in Bethlehem gewohnt hast, dann konntest du dir das leisten. Gingst aber das Risiko ein, dass du wieder nach Hause geschickt wirst. Sorry, auch das zweite Schaf hat einen Fehler. Wenn du von weiter her gekommen bist, schon nur von Nazareth, war das eher schwierig, dann noch zeitgerecht wieder zurück zu sein. Dann blieb dir nur die zweite Möglichkeit, du kaufst da in Jerusalem dein neues Schaf. Der Vorteil war, das hatte den ganzen Prüfungsprozess bereits hinter sich. Schaf mit Zertifikat, Opferzertifikat, aber zu einem überteuerten Preis. Auch da wurde kräftig mitverdient und es floss in die Taschen des Hohepriesters und seiner Familie. Das sind Sachverhalte, die wir so in der Bibel nicht explizit finden. Jesus tönt es an mit diesem Vergleich dann bei der zweiten Tempelreinigung der Räuberhöhle. Es sind Sachverhalte, die in zeitgemäßen oder von Zeitgenossen von Jesus festgehalten werden. In pharisäischen Schriften lesen wir vom Basar der Söhne Hannas. Die Pharisäer kritisierten das Geschehen dort. Hannas hatte seine Söhne eingesetzt als Schatzmeister, seine Schwiegersöhne als Gehilfen der Schatzmeister. Das war Vetterli-Wirtschaft dort. Und von Josephus, ein jüdischer Geschichtsschreiber, da wissen wir, dass Hannas bezeichnet wird, und das ist noch schön ausgedruckt, ein Mann, der in Bezug auf Geld sammelwütig gewesen sei. Also heute würden wir sagen, geldgierig. Das war Hannas. Eine korrupte priesterliche Elite. Hannas und seine Priester hatten hier als Marktherren ein lohnendes Geschäft aufgezogen. Sie verdienten woran? An der Anbetung Gottes. Das war ihr Geschäft. Die Anbetung Gottes war ihr Geschäft und sie wurden reich damit. Und darum ist es kein Wunder, dass die Kritik von Jesus an dieser Stelle ansetzt. Der Tempel soll das Haus Gottes sein. Hier kannst du Gott begegnen. Das ist kein Marktplatz. Der Tempel soll ein Gebetshaus sein, wo du Gott anrufen kannst, wo du flehen kannst, bitten kannst. Und keine Räuberhöhle. Und somit richtet sich diese Tempelreinigung gegen das falsche Geschäftsgebaren dieser Händler und Geldwechsler, was zudem auch noch am falschen Platz geschehen ist, im Tempel drin. Daran nahm Jesus Anstoß. Und er nahm Anstoß an der Priesterschaft, an der Korruption, an der Führung des Volkes, an der Führung des Tempels. Wenn die gewollt hätten, die hätten diese Aktivitäten außerhalb des Tempelbezirkes durchführen können. Aber sie wollten nicht. Es wäre weniger bequem gewesen und weniger lukrativ. Also hielt man daran fest. Und das große Problem war, der Gottesdienst im Tempel wurde beeinträchtigt. Er wurde verunreinigt. Stellt euch vor, ihr als Heiden hättet damals Gott anbeten wollen. Inmitten dieser Kühe, Taubengeflatter, blökender Schafe, ein wunderbarer Geruch, die Stimmen der Händler. Wie willst du da Gott anbeten? Jesus stellt sich dagegen, ganz entschieden, gegen einen beeinträchtigten und beschmutzten Gottesdienst. Er kämpft um Reinheit. Soweit mal zum Hintergrund, warum eigentlich diese Tempelreinigung? Was bezweckt Jesus damit? Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie haben die Leute darauf reagiert? Er geht ja schon ziemlich radikal vor. Er macht sich aus Stricken eine Peitsche, Mir kommt unser Jugendhauskreis in den Sinn, wenn Severin und die Fonkenler-Jungs dann ihre Tüchli nehmen, nass machen und so einander das Beifetzen oder den Arm. Jesus hat sich eine Peitsche gebastelt. Wir wissen nicht, ob er die Leute getroffen hat, geschlagen hat, aber er hat sie bedroht, rausgejagt. Er wirft die Tische der Geldwechsler um, all das Geld verteilt sich im Mist und auf dem Boden. Das ist schon ziemlich radikal. Wie haben die Leute darauf reagiert? Was hättest du gedacht, wenn du dabei gewesen wärst? Vielleicht hättest du zu denen gehört, die dort gestanden wären, fasziniert zugeschaut hätten und gesagt haben oder gedacht hätten, endlich, endlich macht einer etwas. Super gemacht, Jesus. Vielleicht hättest du aber auch zu denen gehört, die sich gedacht hätten, ja, ist jetzt schon etwas radikal. Ich meine, das ist nun mal so, ist nicht okay, ist nicht gut, aber man hätte etwas sanfter vorgehen können. Warum nicht zuerst mal einen Leserbrief schreiben oder ein Gespräch suchen mit diesem Hannas? Warum gleich so rabiat vorgehen? Von den Jüngern wird uns nur etwas berichtet, wie sie reagiert haben. In Vers 17 wird uns gesagt, dass sie sich an ein Schriftwort erinnerten, als Jesus so reingehen sahen. Seine Jünger erinnerten sich dabei an die Schriftstelle: Der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Das sind Worte aus Psalm 69, Vers 10. Es ist ein Psalm von David und es ist ein Psalm, der bereits damals messianisch verstanden wurde. David klagt in diesem Psalm vor Gott, dass er verachtet wird von seinen Freunden, von seinen Brüdern sogar, dass die Leute ihn ausgrenzen, dass sie ihn angreifen, weil er sich ganz und gar zu Gott stellt, weil es ihm wichtig ist, Gott zu gefallen, weil er für das Haus des Herrn eifert. Und das hat Widersacher auf den Plan gebracht. Und David leidet daran und bringt das dort zum Ausdruck. Und genau dasselbe sehen die Jünger hier bei Jesus. Sie sehen diesen Eifer von Jesus für das Haus seines Vaters. Er stellt sich ganz zu Gott und er tat das so radikal, dass er sich dadurch Feinde heraufbeschwören wird. Das konnte den betroffenen Personen nicht gefallen. Das wird Widerstand geben. Das wird ihn noch verzehren. Verzehren oder auffressen, wie man auch übersetzen könnte, hat einen Doppelsinn. Es meint zum einen das Aufgehen in der Hingabe, in einer Passion, in einem Anliegen, das man ganz tief im Herzen hat. Ein Anliegen, das die ganze Kraft und Aufmerksamkeit eines Menschen braucht. Wir kennen das von Leuten, die ein ganz starkes Anliegen haben, ich sage mal für Oldtimer. Und jede freie Minute fließt darin, dieses Auto zu restaurieren. Es verzehrt sie in diesem Sinne richtiggehend. Es meint aber auch eine Passion, die einem letztendlich vernichten wird. Genau wie es bei Jesus dann passiert ist, weil es Widersacher heraufbeschwören wird. Und die werden gegen einen ins Feld ziehen und sie werden einen vernichten. Mit genau solchen Aktionen wie hier im Tempel hat Jesus diese Feinde sich selbst geschaffen. Und sie werden ihn letztendlich umbringen lassen. Und dieses radikale Vorgehen von Jesus erinnerte die Jünger von Beginn weg an dieses Schriftwort. Der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Das wurde ihnen bewusst in diesem Moment. Eine zweite Reaktion, die uns berichtet wird, ist jene der Menschen, die verantwortlich waren für den Tempel. Die führenden Juden, die hier kamen, denn Jesus verletzte mit seiner Handlung ganz direkt die Autorität des Hohepriesters. Er war letztendlich verantwortlich für das, was hier geschah. Er nahm für sich in Anspruch, ich darf die Dinge im Tempel regeln und stellte sich damit über den Hohepriester. Als Messias ein legitimer Anspruch. Aber wer hat ihn schon als Messias akzeptiert zu diesem Zeitpunkt? Wir lesen ab Vers 18, wie diese Leute reagiert haben. Die führenden Männer des jüdischen Volkes stellten Jesus zur Rede. Kannst du uns mit einem Wunder beweisen, dass du das Recht hast, so zu handeln? Jesus gab ihnen zur Antwort, reißt diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Interessanterweise lesen wir nichts davon, dass die gekommen wären, Jesus gleich in Ketten gelegt hätten, Ich meine, es gab eine Tempelwache, das waren römische Soldaten, die für Recht und Ordnung sorgten, aber die kamen recht zurückhaltend. Sie haben auch nicht geschrien, sie haben Jesus nicht geschlagen und zu Boden gedrückt oder was, sondern sie kommen mit einer Frage, die für uns sehr komisch wirkt. Kannst du uns mit einem Wunder beweisen, dass du das Recht hast, so zu handeln? Wir müssen verstehen, dass man, vielleicht würde man besser übersetzen mit Zeichen anstelle von Wunder. Es geht den Leuten nicht eigentlich um ein Wunder in diesem Sinne, dass sie wundergläubig wären, sondern es geht darum, dass Jesus seine Handlung hier mit einem Zeichen beglaubigen sollte. Vom Alten Testament her gedacht, die Propheten, die großen Propheten, ein Mose, der größte Prophet, und auch Elia, Elisa, all diese Propheten haben ihr Wirken mit Wundern und Zeichen bestätigt, respektive Gott hat sie bestätigt mit Wundern und Zeichen. Und im Alten Testament wird ein neuer, ein noch größerer Prophet vorhergesagt, der kommende Messias. Und die Erwartung ist ganz klar, auch dieser neue Prophet wird sich mit Wundern und Zeichen bestätigen lassen von Gott. Das ist die logische Konsequenz. Es wird auch so verheißen. Und darum diese Frage, bist du dieser neue Prophet? Dann beweise es uns, zeige es uns. Es geht um ein Zeichen, dass Jesus nicht in eigener Willkür handelt, sondern beglaubigt von Gott. Das ist eigentlich der Hintergrund dieser Frage. Und diese Forderung nach den Zeichen, die offenbart uns, dass diese Männer hier sehr, sehr gut verstanden hatten, was im Moment eigentlich genau geschieht. Zum einen kannten sie die alttestamentlichen Schriften und erinnerten sich, als sie das sahen, sofort an das, was die Propheten Maleachi und Zacharia prophezeit hatten. Wer von euch hat beim Lesen dieses Textes an Maleachi und an Zacharia gedacht? Ich glaube, niemand von euch. Ich würde mich sehr klein fühlen, wenn ihr daran gedacht hättet, weil ich habe nicht daran gedacht. Aber das sind zwei Propheten, die haben eine endzeitliche Reinigung des Tempels und eine Wiederherstellung der Priesterschaft durch den kommenden Herrn vorausgesagt. Das war eine endzeitliche Erwartung im Hinblick auf den Messias. Die Tempelreinigung von Jesus zielt natürlich genau auf diese Prophetie ab. Er reinigt den Tempel, wie vorausgesagt. Es war ein messianisches Zeichen, das er da getan hat, zweimal getan hat. Die Priester, die verstanden das. Und sie stellten sich dieser Frage, sie zogen es zumindest in Betracht, könnte dies nun der verheißene Prophet sein? Ist das der Messias? Und das ist die eigentliche Frage, die sie Jesus stellen. Bist du jetzt der verheißene Messias? Dann zeige es uns durch ein Zeichen. Und es ist schon bezeichnend, dass sie das überhaupt in Betracht ziehen, denn sie können das nur in Betracht ziehen, weil sie ganz genau wissen, dieser Tempel hat Reformbedarf. Sie merken genau, da läuft nicht alles mit richtigen Dingen, da muss etwas gereinigt werden. Und trotzdem haben sie nichts verändert. Ist schon noch bezeichnend. Die geistliche Elite, die genau wusste, was noch kommen wird, und sie sehen, es läuft nicht mit rechten Dingen hier. Sie unternehmen nichts dagegen. Verstehen aber, das war oder ist eigentlich ein messianisches Zeichen. Jesus kommt Jahre später, 2 oder 3 Jahre später wieder dahin und muss den Tempel wieder reinigen. Es zeigt uns, sie haben ihn nicht ernst genommen. Sie haben den Missstand nicht korrigiert. Es war ihnen egal, dass der Gottesdienst beeinträchtigt und befleckt wurde. Sie nahmen ihn nicht ernst. Diese Forderung nach einem Zeichen wird in den folgenden Jahren immer und immer wieder kommen. Wir lesen das immer wieder mal. Sie verstehen ganz genau, Jesus offenbart sich als Messias. Das ist der Selbstanspruch von Jesus. Er tut auch Wunder, die diesen Anspruch bestätigen, aber sie wollen es nicht sehen und hören. Dieser Messias hat in ihrem Leben keinen Platz, weil er ihr Leben nicht schönredet. Er kritisiert sie auch. Und ich denke, diese Herausforderung begegnet uns auch heute. Darf dieser Messias, dieser Jesus in unser Leben reinreden? Darf er unser Leben, unseren Gottesdienst kritisieren, Veränderung wünschen? Diese Forderung nach einem Zeichen hier wird von Jesus nicht erfüllt. Er gibt ihnen zwar ein Zeichen, aber nicht direkt, sondern er gibt ihnen den Ausblick auf ein Zeichen. reiß diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Ist natürlich sehr kryptisch und verständlich, dass der in diesem Moment falsch verstanden wurde. Verse 20 bis 23 sehen wir, sie beziehen es auf dieses Gebäude, das Tempelgebäude, den herodianischen Tempel, der seit 46 Jahren im Bau ist und er war immer noch nicht fertig. Und sie sagen, wie kann das sein? Wie willst du den abreißen? Oder wir sollen den abreißen und du baust ihn in 3 Tagen wieder auf? Sie verstehen nicht, dass Jesus von eigenem Leib redet. Erfüllt vom Heiligen Geist ist sein Leib der Wohnort Gottes. Der Tempel ist der Wohnort Gottes, sein Leib ist der Tempel. Davon spricht Jesus. Und er fordert sie indirekt auf, reißt diesen Leib ab. Und in 3 Tagen wird er wieder aufgebaut werden. Selbst die Jünger haben es nicht verstanden, aber sie erinnern sich nach der Auferstehung von Jesus an diese Worte zurück. Und damit verweist Jesus auf dieses letztendliche, endgültige Zeichen, das ihn wirklich als Messias erweisen wird. Die Kreuzigung und seine Auferstehung. Es ist dieses Zeichen, das heute im Zentrum unserer guten Botschaft steht, des Evangeliums. Jesus Christus als Sohn Gottes ist gestorben für unsere Schuld, unsere Sünde und auferstanden, damit auch wir mal auferstehen werden. Offensichtlich ließ man Jesus ziehen nach dieser Begegnung. Er wurde nicht weiter belangt, aber er stand unter Beobachtung von daher. Und man würde noch einige Male mit ihm aneinander geraten. Und so gibt es noch eine weitere, noch eine letzte Frage zu klären für uns heute Morgen. Und ich glaube, das ist die wohl wichtigste Frage für uns alle. Wie reagierst du ganz persönlich auf diese Tempelreinigung? Ich meine, dieser Tempel in Jerusalem, er wurde sowieso 70 nach Christus zerstört durch die Römer, der hat keine Relevanz mehr für uns, keinerlei Relevanz. Aber im neutestamentlichen Sinn gibt es ja einen neuen Tempel. Nach Epheser 2, 21 ist dieser neue Tempel die Gemeinde. Und nicht, wie es oft fälschlicherweise verstanden wird, das Gemeindegebäude. Das ist nur ein Haus aus Stein und Vorhang und Holz. Das ist kein Tempel, das ist nicht besonders heilig. Die Gemeinde als Zusammenkunft der Gläubigen, das ist der Tempel. Wir gehen darauf im weiteren Verlauf nicht näher ein, aber alles, was wir jetzt noch sagen und hören, können wir 1:1 auf die Gemeinde als Tempel beziehen. Ich möchte aber den Tempel nach 1. Korinther 6, 19 in den Fokus stellen. Wir als Christen, jeder Einzelne von uns, wenn er ein Kind Gottes ist, sagt der Paulus, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, der Wohnort Gottes. Gott wohnt in uns durch seinen Geist, wie er auch in Jesus gewohnt hat. Somit sind auch wir Tempel. Und somit kriegt diese Tempelreinigung eine ganz persönliche Dimension für jeden von uns, der sich als Kind Gottes bezeichnet. Das Anliegen von Jesus ist, auch heute noch den Tempel zu reinigen. Warum möchte er das tun? Damit der Tempel ein Ort des unbeeinträchtigten und unbefleckten Gottesdienstes sein kann. Dazu möchte er uns befähigen. Und dazu möchte er unseren Tempel reinigen. Das war seine Mission. Dafür hat sich Jesus verzehren lassen. Dafür hat er sich hingegeben. Nur durch seine Hingabe kann unser Leib heute überhaupt Tempel Gottes sein? Durch seine Hingabe, durch sein Verzehrtwerden, haben wir die Möglichkeit, in Gemeinschaft mit Gott zurückzukommen und Tempel Gottes zu sein. Es hat ihn das Leben gekostet, dass wir ein Tempel sind und es ist ihm ein Anliegen, dass dies ein reiner Tempel ist, dass wir Gottesdienst halten können. Und vielleicht kennt ihr diesen Vers aus Römerbrief, Kapitel 12, 1 und 2, wo wir aufgerufen werden, dass unser ganzes Leben ein Gott wohlgefälliger Gottesdienst, ein heiliger Gottesdienst sein soll. Nicht nur diese 1-2 Stunden heute Morgen. Das ist im Volksmund der Gottesdienst, ja, aber es ist nur Ausdruck dessen, was wir 24-7, jeden Tag, jede Stunde leben sollten, dürften. Wenn unser Leib das Haus Gottes ist, wenn der Geist Gottes hier drin wohnt, dann ist es nur logisch, dass der Anspruch Gottes ist, dass dieser Tempel auch rein ist, dass es ein unbeschmutzter Gottesdienst sein soll. Und das stellt uns natürlich vor die herausfordernde Frage, wenn Jesus heute zur Tempelreinigung käme, wen oder was würde er aus deinem Tempel treiben? Was würde er in deinem Tempel kritisieren? Das kannst nur du beantworten und Gott. Was sind die Händler und Geldwechsler in deinem und in meinem Leben? Das sind unangenehme Fragen, die wir uns nicht gerne stellen. Das ist mir bewusst, ich stelle sie mir auch nicht gerne. Denn es kostet Herausforderung, es kostet Kraft, sie zu beantworten, sie anzugehen, etwas zu tun, unser Leben zu verändern oder verändern zu lassen. Und darum möchte ich mit einer ermutigenden Botschaft hier hineinkommen und sagen, du musst deinen Tempel nicht selber reinigen. Jesus hat den Tempel gereinigt. Gott reinigt den Tempel. Es fühlt sich vielleicht nicht so toll an, weil man wird kritisiert, aber er möchte rein Haus schaffen. In einem anderen Gleichnis, in Johannes 15, spricht Jesus vom Weinstock und den Reben und er spricht dort auch von dieser Reinigung. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie Frucht bringt. Reinigung ist das Anliegen Gottes für unser Leben, für unseren Tempel, hier im Bild der Rebe gesprochen, wo es der Vater ist, der durch den Weinberg geht und jede Rebe, jedes Kind Gottes, jeden Tempel reinigt, damit wir noch mehr Frucht bringen. Das ist das Ziel, dass jedes Kind Gottes Frucht bringt. Und das ist nur möglich, wenn wir einen nicht beeinträchtigten, unbefleckten Gottesdienst leben können. Und die große Frage ist somit also, willst du diese Reinigung zulassen? Darf Jesus deinen Tempel reinigen oder nicht? Wenn ja, dann darfst du dich diesem Prozess einfach hingeben. Wir sind ja in dieser Predigtserie, hingeben und nicht aufgeben. Hingeben, geben wir uns Jesus hin und lassen wir zu, dass er uns reinigt. Gib dich Jesus hin und frag dich, was sind die Dinge, die mich von meinem Lebensstil oder von einem Lebensstil der Anbetung Gottes abhalten? Gibt es solche Dinge, die mich von der Anbetung Gottes abhalten? Welche Dinge trennen mich von Gott? Oder ganz konkret gefragt, welche Sünden gibt's in meinem Leben? Und das sind vielleicht Dinge, die uns genauso bewusst sind, wie den Priestern damals bewusst war, dass es falsch läuft mit dem Gottesdienst. Und sie haben es trotzdem toleriert, weil es bequem war, weil es Verdienst gab. Wie oft ist uns ganz genau bewusst, was nicht sauber läuft. Aber es ist bequem, es ist angenehm und wir tolerieren es. Wo versuchen wir vielleicht genau wie damals, Gottesdienst und Alltag irgendwo zusammenzubringen? Auf eine falsche Art und Weise. In der Regel wäre es ja so, dass unsere Gottesbeziehung unser ganzes Leben, jeden Lebensbereich prägen soll. Und wie oft geschieht es, dass das ganze Leben unsere Gottesbeziehung beeinträchtigt und somit unseren Gottesdienst negativ prägt, beschmutzt? Wo versuche ich Gottesdienst und Alltag falsch zusammenzubringen? Es ist Jesus ein Anliegen, unseren Gottesdienst zu reinigen, uns zu heiligen. Darf er das? Theologisch gesprochen, na klar, er ist der Messias, sicher darf er das. Aber bist du auch bereit, das zuzulassen? Wenn wir uns diese Frage offen und transparent stellen, werden uns gewisse Dinge vermutlich sehr schnell bewusst werden. Und manchmal gibt es Punkte, die sind uns gar nicht so bewusst, die sind irgendwo im Verborgenen. Und da macht es manchmal Sinn, dass wir ihn ganz gezielt fragen. Gott, Jesus, möchtest du etwas in mir reinigen? Gibt es da irgendwelche Viehhändler in meinem Tempel, die ich gar nicht bemerkt habe? Und darum möchte ich diese Predigt mit einem Gebet abschließen. Und dieses Gebet möchte ich wiederum mit diesen bekannten Versen aus Psalm 139 abschließen. Und ich lade euch ein, wenn ihr möchtet, zu diesem Gebet aufzustehen und diese Verse ganz zum Schluss des Gebetes mitzubeten. Einfach, wenn es euch ein Anliegen ist, leise mitbeten, laut mitbeten, wie auch immer ihr im Moment zu dieser Frage steht, darf Jesus deinen Tempel, deinen Gottesdienst reinigen und heiligen? Jesus Christus, ich danke dir, dass du nicht einfach nur der liebevolle, demütige, sanftmütige Lehrer warst, sondern dass du auch radikal aufgetreten bist. Es war dir letztendlich eigentlich egal, was die Leute von dir gedacht haben, wenn es darum ging, dich ganz klar zum Vater zu stellen. Und es war dein Anliegen, den Menschen zu ermöglichen, dass sie zum Vater kommen dürfen. Und so war es auch dein Anliegen, dass wir zum Vater kommen dürfen. Und du hast uns in diese Position gestellt, dass wir Kinder Gottes sein dürfen, dass unser Leib ein Tempel, ein Wohnort Gottes ist. Und du weißt nur zu gut, wie schnell dass dieser Tempel verunreinigt wird. Und wir wollen dich bitten und dir unsere Herzen öffnen und dir zugestehen, reinige uns, auch wenn es manchmal wehtut. Und du weißt, wo Punkte sind, die wir eigentlich nicht loslassen wollen, aber genau wissen, es gefällt dir eigentlich nicht. Hilf uns dabei. Und dann gibt es solche Punkte, die uns gar nicht bewusst sind. Und da wollen wir zusammen mit David beten. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Amen. Wir bleiben gleich so stehen und gehen über in ein Lied, in einen Song, der genau dieses Anliegen zum Ausdruck bringt. Herr, reinige mein Herz.